Folge 5. Brand Design. Der Klick-Moment.
Wenn Bewegungen, Netzwerke, Beziehungen und Experiences zur Marke werden, so gilt das übrigens nicht nur, wie oft begrenzt verwendet, für die digitale Experience, sondern für beide Welten. Was nützt es einer Bewegung wie Fridays for Future, sich mit vielen Tausenden von Followern in den sozialen Medien zu organisieren, wenn ihre Mitglieder nicht auch in der echten Welt zusammenkommen und auf den Straßen für andere Generationen präsent werden? Was nützt eine reibungslose digitale Experience bei Airbnb, wenn die Erfahrung in der echten Welt in einem schmutzigen Apartment mit lauten Nachbarn, ranziger Bettwäsche und einem müffelnden Kühlschrank besteht? Spätestens seit der Pandemie hat das Digitalzeitalter wieder unter Beweis gestellt, wie paradox und widersprüchlich unsere Zeit heute ist. Zwar haben wir in den letzten Monaten einen immensen Hype der digitalen Experiences erlebt, beim Shoppen, beim Zusammenkommen, beim Arbeiten, beim Lernen, beim Gaming und Binge-Watching. Doch gleichzeitig sehen wir in vielen Bereichen eines jetzt viel klarer: wie sehr wir die Experience in der echten Welt als Menschen brauchen. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit der Idee hinter der Marke befasst haben, der Brand Story, kümmern wir uns in dieser Folge jetzt um das, was Marken erlebbar macht. Den Teil, in dem sich die körperlose Idee manifestiert und greifbar wird. Brand Design. Interessanterweise sind dies zwei sehr unterschiedliche Arbeitsweisen. Wenn der Designer an der Brand Story arbeitet, tut er das vor allem mit der linken Gehirnhälfte. Es ist ein strukturiertes, rationales, intellektuelles Arbeiten an einer Argumentation der Zwangsläufigkeit, der wahren Daseinsberechtigung der Marke. Die Arbeit am Brand Design entspricht eher dem Arbeiten mit der rechten Gehirnhälfte. Hier will die Designerin und der Designer Assoziationen, Emotionen, ein unmittelbares Bauchgefühl hervorrufen. Nicht so sehr das an das kognitive, sondern an das intuitive Wissen appellieren. Und deshalb muss er selbst auch verstärkt in diesem Modus arbeiten. Deshalb gibt es für diesen Teil des Workshops auch keinen so einfachen schematischen Ansatz wie das Why, How, What. Aber wir haben in diesem Kurs schon alles gehört, was wir für das Brand Design brauchen. Und wieder sind es die richtigen Fragen, die du dir stellen musst. Und diese lautet ganz grundsätzlich: Was branden wir eigentlich?
Ein neues Selbstverständnis. Vom Hardware zum Lösungsanbieter.
Diese grundlegende Frage nach der Kontur der eigenen Marke und wo genau diese verläuft, haben manche Konzerne und größere Unternehmen schon lange nicht reflektiert beantwortet. Aber die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Marke. Wenn man sich mal die Badges auf der Kühlerhaube der Autos anschaut, ist das Selbstverständnis bei vielen Unternehmen bis heute unverändert, so wie vor 100 Jahren. Sie stellen eine Maschine her und kleben am Ende eine Plakette auf die Kühlerhaube. Das entlarvt das Selbstverständnis vieler Unternehmen der deutschen Automobilindustrie. Sie sehen sich immer noch als Fahrzeugbauer, wie sie es seit dem Beginn des Maschinenzeitalters getan haben. Sie wollen vor allem eins: Autos verkaufen. Vom Lösungsanbieter für die Mobilität der Zukunft ist diese Mentalität jedoch noch meilenweit entfernt. Doch wenn das Selbstverständnis der eigenen Marke zu starr ist und lange nicht reflektiert wird, kann das in eine echte Identitätskrise führen. So wie ich es in einem Projekt für den Elektronikriesen Mediamarkt erlebt habe. Mediamarkt wurde 1979 gegründet. Die zündende Idee damals war, große Industriehallen auf der grünen Wiese anzumieten und dort Elektronikgeräte zu günstigen Preisen von der Europalette aus zu verkaufen. Das Brand Design wurde damals genau aus diesem Anlass heraus entwickelt. Nicht mehr und nicht weniger als ein Schriftzug an der Fassade einer Industriehalle. Der Name war Programm. Er bezeichnete ein Gebäude und was es dort zu kaufen gab. Media Markt. Noch dazu sollte es auf keinen Fall zu teuer aussehen. Der unprofessionelle Eindruck des Erscheinungsbilds war also lange gewollt. Eine zu professionelle Brand wird leicht mit teuer assoziiert. In den Zeitungen schaltete Mediamarkt von Anfang an auffällige Sonderangebotsanzeigen, sogenannte Schweinebauchanzeigen, mit knalliger Typo, vielen Sternen und Eckenbrüllern und natürlich in Rot. Das suggerierte Rabatt. Das war der erste und einzige Anwendungsbereich der Marke Mediamarkt. Die Antwort auf die Frage, was branden wir eigentlich, lautete eine Markthalle und eine Zeitungsanzeige, die die Leute zur Markthalle locken sollte. Der E-Commerce jedoch brachte dieses klare Weltbild ins Wanken. Jeder Markt war autark organisiert, die einzelnen Händler sehr stark. Und dennoch musste Mediamarkt eine Antwort finden auf die neu entstehende Nachfrage nach Shoppingmöglichkeiten im Internet. Wenn Mediamarkt in Zukunft übers Netz verkaufte, was war dann mit der Idee der Markthalle auf der grünen Wiese? Und auch das gewollt unperfekt wirkende Konzept des Flohmarkts, bei dem ich die Ware von der Europalette kaufe, funktionierte nicht mehr richtig, weil Mediamarkt in steigendem Maße Premiummarken wie Apple oder Samsung verkaufte, deren Hersteller nach einem hochwertigeren Präsentationsumfeld verlangten. Unsere Lösung damals war übrigens auf den ersten Blick einfach, brachte aber eine gewaltige Verschiebung unter der Oberfläche mit sich. Nicht der Ort, die Markthalle oder das Internet, waren in Zukunft identitätsstiftend, sondern die Art und Weise, wie Mediamarkt kommunizierte. Laut, frech, immer gut informiert und immer zum besten Preis. Ich bin doch nicht blöd. Um dieses neue Selbstverständnis der Marke in der echten Welt, in den Elektronikmärkten, genauso erlebbar zu machen wie im virtuellen Raum des Internet, entwickelten wir eine neue, eigene Schrift für die Marke. Nicht mehr das Logo, sondern die Mediamarkt-Schrift sollte zur sichtbaren und charakteristischen Stimme der Marke werden. Die Schnäppchen- und Flohmarkt-Mentalität sowie die freche Tonart bauten wir in die Schrift ein. Durch unkonventionelle Elemente, merkwürdige Winkel sowie einen eingebauten Zufallsgenerator, der für ein unregelmäßigeres Schriftbild sorgte. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein Brand-Font kann für die Anwendung im digitalen Raum und in der echten Welt hin optimiert werden und hält beide Welten zusammen. Schrift durchdringt den digitalen Raum mühelos und sorgt dennoch für den typischen Tone of Voice. Das ist einer der Gründe, warum im Digitalzeitalter im Branding die Schrift zum wichtigsten Brandelement geworden ist und dem Logo quasi den Rang abgelaufen hat. Dieses Beispiel zeigt, wie schwer es für Unternehmen ist, das eigene Selbstverständnis zu verändern. Vor allem heute im Umbruch von Maschinen zum Digitalzeitalter. Es zeigt, dass Unternehmen und Marken diese Frage, was branden wir eigentlich, immer wieder neu für sich beantworten müssen. Denn die Welt um sie herum verändert sich ständig. Und genauso müssen sie ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln.
Das Apotheken-Déjà-vu.
Beim Mediamarkt hatten wir eine Verschiebung eingeleitet. Nicht mehr der Moment, wenn ich meinen Fuß über die Schwelle eines Gebäudes, in dem Fall eine Markthalle, setzte, sollte ich die Marke erkennen, sondern schon viel früher. An der Art, wie sie sprach, durch alle Medien hinweg. Wenn du das mal weiterdenkst, ist diese Frage wirklich interessant. Denn so lässt sich eine Marke gestalten. Was ist der Moment, in dem es gewissermaßen Klick macht, der Mensch ankommt und seine Verbindung zur Marke empfindet? Was ist der Brand Moment, der so stark ist, dass er einem Déjà-vu gleichkommt? Diesem Moment gilt es im Brand Design eine Form zu geben, ihn sozusagen symbolisch zu erhöhen, anfassbar zu machen und zu gestalten. Stell dir zum Beispiel vor, du gehst durch die Fußgängerzone einer deutschen Stadt. Du hast Kopfschmerzen oder Heuschnupfen, kennst dich aber nicht besonders gut aus. Was machst du? Richtig, du beschließt, nach einer Apotheke Ausschau zu halten. Wonach suchst du? Richtig, vor deinem geistigen Auge erscheint sofort das rote Apotheken A. Das große gotische A auf weißem Grund mit in weißer Ausführung eingezeichnetem Arzneikelch mit Schlange ist beim Deutschen Patentamt als offizielles Verbandszeichen des Deutschen Apothekerverbandes eingetragen und darf nur in der genannten Form und unter strikter Beachtung der Zeichensatzung verwendet werden. Dieses Zeichen ist, in einigen überarbeiteten Varianten, seit gut 100 Jahren in Verwendung. In seiner Symbolik reicht es jedoch noch viel weiter zurück. In der griechischen Mythologie wird die Göttin der Gesundheit, Hygieia, oft mit dieser Schale der Hygieia, aus der eine Schlange trinkt, dargestellt. Hygieia wird gleich am Anfang des Hippokratischen Eids angerufen, in dem die Ärzte schwören, dem Wohl des Patienten zu dienen. Der Schlange wiederum kommt ohnehin große symbolische Bedeutung zu. Das enthüllt ein Blick in eines meiner Lieblingsbücher, das Buch der Symbole des Archive for Research in Archetypal Symbolism, ein Bild- und Textarchiv zu mythologischen, ritualistischen und symbolischen Bildern aus aller Welt und aus allen Epochen menschlichen Erlebens. Dieses mächtige, reich bebilderte Buch zeigt die Schlange als eine Urkreatur, als Schöpferin, Ahnherrin, Zerstörerin und als heiliges Wesen. Wenn du also in einer alltäglichen Fußgängerzone nach dem Apothekenzeichen suchst, hältst du in Wirklichkeit nach einer Symbolik Ausschau, die seit Jahrtausenden mit der Idee der Heilkunde und Gesundheit assoziiert wird. Das ist die Brand Story. Der Ort, wo dieses Versprechen eingelöst wird, ist die Apotheke. Das Zeichen, das diese ganze lange Gedankenkette auslöst, ist das Apothekenzeichen. Das ist der Brand Moment der Apotheken. Und deshalb bin ich trotz aller Digital Experiences eine große Anhängerin der alten Heraldik und Symbole. Eine Designerin und ein Designer tun gut daran, sich der Macht dieser alten Zeichen bewusst zu werden. Es ist eine universelle Sprache, die Ankoppelung an den Kulturspeicher der Menschheit.
Apples sich stetig wandelnder Brand Moment.
Wo wir gerade von Schlangen sprechen, wie sieht es denn eigentlich aus mit einem anderen uralten Symbol, dem Apfel? Ein Gerät, das wir alle täglich verwenden, ziert ebenfalls einen Apfel, noch dazu ein angebissener. Lass uns jetzt einen großen Gedankensprung von Jahrtausende alter Symbolik hin zu moderner Computertechnologie wagen. Es gibt wahrscheinlich keine Marke, bei der jedes einzelne Detail der Experience so durchgestaltet ist wie bei Apple. Immerhin ist Apple seit 2013 unangefochten die wertvollste Marke der Welt. Mit einer Bewertung von 322 Milliarden US-Dollar. Wie detailliert Apple dabei darauf achtet, wie die Marke im Detail inszeniert ist, sieht man vor allem daran, dass sich das im Detail über die Jahre immer wieder geändert hat und sich dabei der Brand Moment immer wieder verlagert hat. Was also ist der Brand Moment bei Apple? Ich vermute, der Gedanke stammt noch aus der Anfangszeit, als es noch etwas ganz Besonderes war, einen Computer auf dem eigenen Schreibtisch stehen zu haben. Den Moment zu inszenieren, in dem der User den Rechner hochfährt. Das war der Brand Moment. Entsprechend inszeniert ihn Apple bis heute mit dem typischen Startsound, der ein wenig heroisch klingt, wie eine Fanfare. Was sich aber dabei geändert hat, ist das Logo, das angezeigt wird. Anfangs erschien nämlich noch das macOS-Logo, das Logo des Betriebssystems. Erst später entschied Apple, diesen Brand Moment der monolithischen Dachmarke zuzuweisen. Seither wird auf Mac, iPod und iPhone auf dem Screen durchgehend der weiße Apfel auf schwarzem Grund gezeigt, wenn man das Gerät anschaltet. Mit der zunehmenden Verbreitung von tragbaren Rechnern musste Apple sich jedoch die Frage nach dem Brand Moment neu stellen. Denn was ist der Brand Moment, wenn der Rechner nicht mehr auf dem Schreibtisch steht, sondern mobil wird und in der Welt herumgetragen wird? Wenn der User MacBook und iPhone gar nicht mehr abschaltet, sondern sie dauerhaft im Betrieb sind? Die Antwort von Apple für das weit verbreitete MacBook war, die Geste, den Laptop aufzuklappen, zum Brand Moment zu machen. Doch auch hier gab es eine kleine, aber wichtige Veränderung. Anfangs war das Apple-Logo auf dem zugeklappten MacBook dem User zugewandt. Das hatte aber zur Folge, dass der leuchtende Apfel in aufgeklapptem Zustand für jemanden, der dem User gegenüber saß, auf dem Kopf stand. Deshalb entschied Steve Jobs irgendwann, das Logo zu drehen. Somit wurde der Brand Moment nicht mehr das Öffnen, sondern die Benutzung des MacBooks. Der User somit zum Markenbotschafter. I'm using a Macintosh. Dass der Apfel daraufhin von außen betrachtet richtig herum angezeigt wurde, war aus Branding-Sicht natürlich auch wichtig für die vielen Abbildungen von Menschen hinter einem MacBook, in den Medien, in Filmen oder auf Konzertbühnen.
Die die Benutzung als Brand Moment.
Apple hat diese Möglichkeiten der Markeninszenierung, weil sowohl die Hardware als auch die Software aus einer Hand sind. Was wird jedoch zum Brand Moment, wenn das Produkt nur aus Software, also einer rein digitalen Experience, besteht? Darauf kann es nur eine richtige Antwort geben. Der Brand Moment ist die Benutzung. Das ist auch der Grund, warum es gerade bei digitalen Marken eine Verlagerung gibt. Die Brand ist das UX-Design und das UX-Design ist die Brand. Microsofts User Interface Design mit den Kacheln, genannt Metro Design, hat dafür eine Designsprache geschaffen, die alle Produkte und Anwendungen von Microsoft durchdringt und so den Brand Moment durchgehend verkörpert. Metro Design hat sogar noch mehr geschafft. Es hat einen Standard für User Experience Design und User Interface Design geschaffen, den viele andere Softwareprodukte anderer Hersteller übernommen haben. Das eigentliche Corporate Design von Microsoft ist im Vergleich zum UX Design bedeutungslos. Anders verhält sich der Brand Moment bei einer Marke wie Adidas. Hier ist die wichtigste Experience der Marke, die Kleidung zu tragen. Deshalb sind die Produkte die Marke. Und deshalb ziehen sich die drei Streifen durch die gesamte Kleidung wie ein unmissverständlicher roter Faden. Bei einem Hersteller von Bleistiften und Buntstiften wie Faber-Castell ist der Brand Moment das Benutzen des Stifts. Ein besonders gelungenes Beispiel für die Formgebung des Brand Moments ist die typische Doppelreihe an Gumminoppen auf den Stiften von Faber-Castell, genannt Grip. Sie verbessern die Experience, schaffen einen Brand Moment und geben gleichzeitig dem Produkt ein unverwechselbares Aussehen. Daran kannst du auch sehen, dass der Brand Moment bei weitem nicht nur auf das Logo beschränkt sein muss. Richtig ist meiner Meinung nach, immer von den Touchpoints mit der Marke auszugehen, sich diese wirklich vor Augen zu führen und dabei das Augenmerk auf das Erlebnis in diesem spezifischen Brand Moment zu richten und diesen Moment zu gestalten. Das ist Brand Design. In einer multidisziplinären Art und Weise.
Projektaufgabe: Der Brand Moment.
Im ersten Schritt hattet ihr euch schon Gedanken zur Brand Story gemacht und dafür das Why-How-What-Prinzip angewendet. Im nächsten Schritt wendet ihr euch jetzt dem Brand Design zu. Schritt 1. Führt euch jetzt im ersten Schritt ganz klar vor Augen, worin denn jetzt genau eure Brand besteht, was genau ihre Kontur umfasst. Die Frage ist, was branden wir eigentlich? Branden wir ein Produkt, ein Unternehmen, einen digitalen Service, eine Plattform, ein Gütesiegel, einen Ort, eine Experience, eine Bewegung, ein Versprechen oder etwas ganz anderes? Versucht dabei, einen Schritt weiter über das Offensichtliche hinauszukommen. Macht es nicht wie die Automobilindustrie, deren Antwort auf die Frage, was branden wir eigentlich, immer ist, ein Auto. Wenn man einen Schritt weiter denkt, heißt die Antwort zum Beispiel ein Mobilitätsversprechen. Schritt 2. Der nächste Schritt ist, dass ihr euch ganz auf den Schlüsselmoment oder die Schlüsselmomente konzentriert, in dem der Mensch die Marke erlebt. Worin manifestiert sich Ihre Idee? Was ist das Symbol oder der Moment, in dem es gewissermaßen Klick macht, der Mensch ankommt und seine Verbindung zur Marke empfindet? Was also ist der Brand Moment? Diesen Moment gilt es im Brand Design eine Form zu geben, ihn sozusagen symbolisch zu erhöhen und anfassbar zu machen. In dieser Übung solltet ihr auch in die Visualisierung gehen, sodass es in eurer Doku am Ende neben eurer inhaltlichen Arbeit an der Brand Story auch ordentlich Bildmaterial zu sehen gibt. Arbeitet dabei mit unterschiedlichsten Visualisierungstechniken. Beispiele und Benchmarks von anderen gelungenen vergleichbaren Brand Moments zum Beispiel. Skizzen, Zeichnungen, Mockups, Bildrecherche und Moodboards. Dabei ist es nicht wichtig, ein perfektes, fertiges Endergebnis vorzulegen. In der Doku ist es viel wichtiger, reichhaltiges Material und Repertoire zu produzieren, um den Prozess zu inspirieren und voranzutreiben. Toll wäre, wenn es euch gelingt, euren Prozess, die Denk- und Herangehensweise und euren Gedankengang sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Währenddessen Doku. Wie schon in der vorherigen Folge erwähnt, vergesst nicht, für die Doku parallel nicht nur das perfekte und überzeugende Endergebnis, sondern sämtliche Zwischenergebnisse, euren Gedankengang, eure Fragen und Unklarheiten zu dokumentieren. Am wichtigsten und wertvollsten sind mir nachher eure eigenen Erkenntnisse, Schlussfolgerungen oder eigene Hypothesen, die ihr aufstellt. Schreibt auch zum Beispiel als eine Art Ausblick am Schluss alle neuen Erkenntnisse und Fragen auf, die sich für euch ergeben. Ziel dieser Vorlesung ist nicht, alle Fragen zu beantworten oder perfekte Ergebnisse abzuliefern, sondern im Gegenteil, anzufangen, überhaupt die richtigen Fragen zu formulieren.